Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Wer alles auf eine Karte setzt, der lebt ja bekanntlich riskant. Im Spielcasino ist das vielleicht noch spannend und reizvoll. Wer im Alltag bei Kartenzahlungen oder beim Geldabheben alles nur auf eine einzige Karte setzt, eine Bankkarte oder eine Kreditkarte, der hat dagegen Spannung und Nervenkitzel, immer mal wieder Frust und Ärger. Denn längst nicht jede Karte wird überall akzeptiert. Gerade im Ausland kann das zum Problem werden, wenn man plötzlich im Laden dasteht und kein Geld hat und nicht bezahlen kann, die Karte nicht akzeptiert wird und auch der nächste Geldautomat die Karte einfach nicht haben möchte. Aber auch beim Bezahlen im Internet wird nicht in jedem Shop jede Karte und jeder Zahlungsanbieter akzeptiert. Welche Karten sollten wir aber als Verbraucher im Portemonnaie haben? Was sind die Unterschiede zwischen Kredit- und Debitkarten? Wie funktioniert das Bezahlen mit dem Smartphone? Und welche Fallen lauern beim Bezahlen im Internet? Das sind einige der Fragen, um die es heute bei uns im Marktplatz gehen soll. Unser Thema: Kreditkarten, EC-Karten, PayPal und Co. bezahlen online und offline und auf Reisen. Meine Experten dafür sind dieses Mal Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest. Sie ist Redakteurin der Zeitschrift Finanztest und uns heute aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Pallasch, herzlich willkommen im Marktplatz.
Guten Tag.
Experte Nummer zwei ist Rudolf Linsenbart. Er ist bei einer internationalen Unternehmensberatung Experte für elektronische Zahlungssysteme und schreibt außerdem für das Fachportal IT-Finanzmagazin. Er ist uns heute per Internet zugeschaltet. Hallo, Herr Linsenbart. Ich hoffe, Sie können uns hören. Es gab eben noch ein paar kleine technische Probleme.
Nee, also ich verstehe Sie ausgezeichnet. Ich hoffe, das ist auch umgekehrt.
Schönen guten Tag. Wunderbar, schön, dass Sie dabei sind. Und unsere Expertenrunde komplett macht David Riechmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und bei der Verbraucherzentrale zuständig für Versicherungen und Finanzfragen. Und er ist uns nicht etwa elektronisch zugeschaltet. Nein, er sitzt tatsächlich und leibhaftig hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Riechmann, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen zusammen.
Und natürlich gehören zum Marktplatz nicht nur Expertinnen und Experten, sondern auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Wie immer freuen wir uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund um unser heutiges Thema, ums Bezahlen in der analogen und in der digitalen Welt. Wie klappt es bei Ihnen mit dem elektronischen Bezahlen im Netz und in Geschäften? Wo gibt es Probleme und welche Entwicklungen und Neuerungen gefallen Ihnen vielleicht auch sehr gut? Machen Sie sich Sorgen um den Datenschutz und zahlen Sie deshalb lieber alles in bar? Freuen Sie sich über neue technische Entwicklungen wie das kontaktlose Bezahlen per Funkchip in der Bankkarte oder über das mobile Bezahlen mit dem Smartphone? Oder haben Sie vielleicht gerade dabei Probleme oder Sicherheitsbedenken? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund ums Bezahlen online, offline und auf Reisen. Und bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, jetzt schon mal kurz zusammengefasst die wichtigsten Begriffe und Fakten rund um das elektronische Bezahlen.
Beim Bezahlen in der analogen Welt haben die Deutschen lange Zeit vor allem auf Bargeld gesetzt. Doch inzwischen zahlen auch in Deutschland immer mehr Verbraucher elektronisch. Selbst kleine Beträge beim Bäcker oder am Kiosk um die Ecke können inzwischen oft per Karte oder mit dem Smartphone bezahlt werden.
Tatsächlich hat sich die Anzahl der Kartenzahlungen pro Einwohner in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Nach einer Umfrage des Allensbach-Instituts bezahlen dabei vor allem jüngere Verbraucher besonders oft elektronisch. Rund 53% der unter 60-Jährigen zahlen demnach am liebsten per Karte oder Smartphone. Dagegen bezahlen rund 3/4 der über 60-jährigen Verbraucher weiterhin am liebsten mit Bargeld.
Die beliebteste Zahlkarte in Deutschland ist die sogenannte Girokarte. Sie wird oft auch noch EC-Karte genannt, da sie ursprünglich aus dem Euro-Scheck-System entstanden ist. Das EC-System wurde aber schon vor vielen Jahren abgeschafft und der offizielle Name der Karten geändert. Die Girokarte ist in der Regel an das Girokonto geknüpft. Zahlungen oder Geldabhebungen am Automaten werden dort in der Regel sofort oder mit wenigen Tagen Verspätung abgebucht.
Neben der Girokarte haben viele Deutsche eine Mastercard oder Visa-Karte in der Tasche. Manche auch eine Karte von American Express. Diese drei amerikanischen Firmen dominieren den Markt für Kreditkarten. Allerdings ist längst nicht jede Master- oder Visa-Card auch tatsächlich eine echte Kreditkarte.
Bei einer Kreditkarte bekommen Verbraucher ein bestimmtes Kreditlimit eingeräumt. Bis zu diesem Betrag können sie mit ihrer Karte in Geschäften oder online bezahlen oder auch am Automaten Geld abheben. Die Beträge werden aber nicht sofort vom Girokonto abgezogen, sondern nur einmal im Monat. Alternativ kann die Kreditkartenrechnung oft auch in Ratenbeträgen bezahlt werden.
Visa und Mastercard bieten inzwischen neben der klassischen Kreditkarte aber auch sogenannte Debitkarten an. Bei Debitkarten wandern die bezahlten Beträge nicht auf eine Kreditkartenrechnung, sondern werden kurz nach der Zahlung direkt vom Girokonto abgebucht. Also genauso, wie es bei der Girocard üblich ist, die damit in der Finanzwelt auch als Debitkarte gilt.
An vielen Kassen können Verbraucher inzwischen auch kontaktlos bezahlen. Dafür muss die jeweilige Karte einen entsprechenden Funkchip enthalten. Die Karte wird dann noch kurz über oder an das Kartenterminal gehalten. Bei kleineren Beträgen muss dann oft nicht einmal die PIN zur Bestätigung eingegeben werden.
Ganz ähnlich funktioniert auch das Bezahlen mit dem Smartphone, das sogenannte mobile Bezahlen oder Mobile Payment. Neuere Telefone haben dafür schon den entsprechenden Funkchip eingebaut. Im Telefon lassen sich dann quasi Kopien der eigenen Bezahlkarten hinterlegen. An der Kasse wird dann statt der Karte das Smartphone an das Lesegerät gehalten. Das klappt allerdings nur, wenn die eigene Bank diesen Service auch unterstützt.
Wichtige Fakten und Begriffe rund ums elektronische Bezahlen. In den nächsten anderthalb Stunden wollen wir einiges davon hier noch ein bisschen vertiefen und uns außerdem noch über Bezahldienstleister und das Bezahlen im Internet mit PayPal, Klarna und Co. unterhalten. Stefanie Pallasch, Sie arbeiten schon seit vielen Jahren als Redakteurin beim Magazin Finanztest der Stiftung Warentest. Sie beobachten das Thema elektronisches Bezahlen also schon eine ganze Weile. Was ist Ihr Eindruck? Wo hakt es denn da zurzeit vielleicht am meisten? Beim Bezahlen in der analogen Welt im Geschäft oder beispielsweise auch in der Kneipe oder so? Oder doch eher beim Bezahlen im Internet? Oder läuft eigentlich alles im Wesentlichen ganz gut rund?
Also grundsätzlich läuft es schon sehr rund. Es gibt natürlich immer so Kleinigkeiten, die durch eingeführte Neuerungen aufploppen. Aktuell ist es, dass viele oder einige Direktbanken, auch große Direktbanken, die Girocard versuchen abzuschaffen und die Kunden alle auf eine Visa-Debit-Karte umzustellen. Die Zusendung der Karten hat zwar anstandslos geklappt, aber uns berichten tatsächlich einige Leser, dass diese Visa-Debit-Karte noch nicht in allen kleineren Geschäften genauso akzeptiert wird wie die Girocard und Kunden, die dann eben durch die Girocard komplett verzichtet haben, tatsächlich Probleme beim Bezahlen vor Ort haben, nicht online, sondern vor Ort.
Okay, auf solche Fragen schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Und sind das auch solche Sachen, wenn dann halt eine Karte nicht akzeptiert wird, die Geschichten, wo Sie besonders viel Resonanz auch von Lesern bekommen? Oder sind das andere?
Na, im Zweifelsfall bekommen wir die Resonanz ja immer nur dann, wenn etwas nicht läuft. Also wenn etwas gut läuft, dann bekommen wir natürlich wenig Resonanz. Das wird bei allen wahrscheinlich so sein.
Ja, das ist bei als Radiomoderator nicht anders.
Genau.
David Riechmann, Sie sind bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für das Thema Finanzen und Versicherung zuständig. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie sich selber als Verbraucher das letzte Mal so richtig beim elektronischen Bezahlen geärgert haben?
Beim elektronischen Bezahlen? Ja, was heißt geärgert? Da, wo ich verstutzt war, war, als ich das letzte Mal ein Bahnticket gekauft hatte und da stand dann, man kann mit Kreditkarte zahlen. Ich dachte, ich probiere es mal mit einer Debitkarte von Visa aus. Funktionierte super. Wäre ich aber dem Wortlaut gefolgt, Kreditkarte, dann hätte das eigentlich gar nicht gehen dürfen, ging aber trotzdem. Das war das letzte Mal.
Ja, die etwas verwirrenden Unterschiede und offenbar ist es auch nicht jedem Betreiber klar. Auch das werden wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Gerade viele älteren Verbraucher, die scheuen ja immer noch so ein bisschen beim elektronischen Bezahlen. Viele Menschen machen sich da auch Sorgen um möglichen Missbrauch, dass sie am Ende auf vielen Kosten sitzen bleiben könnten. Was würden Sie sagen als Rechtsexperte? Ist das tatsächlich berechtigt oder würden Sie sagen, zumindest rechtlich sind wir als Verbraucher eigentlich ganz gut geschützt da?
Meiner Meinung nach sind wir da recht gut geschützt, weil das Gesetz eigentlich vorsieht, wenn man nur die Karte oder nur das Handygerät benutzt zum Bezahlen, ohne eine PIN, ohne den Entsperrcode, dass man dann eigentlich nicht für Missbrauch haften kann. Also es kann natürlich immer noch mit Konflikten mit der Bank geben, dass die das anders sehen. Wir sehen das aber ganz klar so, dass in diesen Fällen der Schaden nicht beim Verbraucher hängen bleiben darf.
Also an vielen Stellen hat man zwar vielleicht ein bisschen Rennereien, aber auf den Schäden sollte man eigentlich in den seltensten Fällen sitzen bleiben. Das sind ja mal gute Nachrichten. Auf Missbrauchgefahren wollen wir auch gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Noch zu unserem dritten Gast, Rudolf Linsenbart. Ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt. Sie schreiben als Autor für das IT-Finanzmagazin. Das ist ein Fachmagazin, das sich vor allem an Menschen im Finanzsektor wendet. Im Hauptberuf sind Sie allerdings für eine große Unternehmensberatung tätig. Für die sitzen Sie aber nicht hier in dieser Expertenrunde. Deshalb wollen wir Sie jetzt auch gar nicht hier beim Namen nennen. Vielleicht können Sie uns aber trotzdem ganz kurz erzählen, mit was Sie sich da im Arbeitsalltag so beschäftigen, gerade auch mit Blick auf das elektronische Bezahlen, damit unsere Hörer vielleicht so ein ganz kleines bisschen ihren Blickwinkel auf das Thema einordnen können.
Naja, wir haben in Deutschland, wie gesagt, seit Jahren das etablierte Girocard-System und um auch mehr Wettbewerb im Markt zu haben und auch Funktionen, die durch die Girocard im Augenblick nicht abgedeckt werden, werden jetzt neue Funktionen etabliert. Also wir haben ja Themen wie die Weiterentwicklung von Giropay, PayDirect und neuere Zahlverfahren wie Request-to-Pay, die direkt vom Girokonto auslösen sollen, oder die sogenannten Zahlungsauslösedienste, Ex-Sofortüberweisung, jetzt Klarna. Und dafür müssen bei den Banken und beim Handel die Schnittstellen angepasst werden. Und da beraten wir die entsprechenden Banken oder Händler bei der Einführung solcher Systeme.
Und wie muss ich mir das vorstellen als, ich sag mal, Unternehmensberater? Wie häufig ärgert man sich da dann beim elektronischen Bezahlen, wenn es irgendwo im Netz oder im Geschäft nicht so richtig klappt?
Auch ich ärgere mich. Es ist zum Teil, dass es auch nicht so sehr immer ein technisches Problem ist, sondern auch ein kommunikatives. Ich finde es sehr schade, dass viele kleinere Händler, also das ist zwar für mich selbst als Experte nicht immer sichtbar, wenn ich in ein Geschäft gehe, was wird denn hier an Kartenzahlung wirklich akzeptiert? Und das Verkaufspersonal ist oft nicht darüber sich im Klaren, was denn funktioniert und was nicht. Und ich sehe das auch nicht, weil zumindest für mich als Experten selbst die Akzeptanzlogos fehlen. Und manchmal denke ich mir dann, wenn ich auf den Terminal schaue, kann ich manchmal was erkennen und erkläre dem Personal dann, wie das Bezahlen in ihrem Laden funktioniert, und denke, eigentlich schade, dass selbst wenn ich als Spezialist hier schon Forschung betreiben muss, wie soll sich dann ein normaler Kunde überhaupt zurechtfinden, und geht völlig verwirrt wieder raus und sagt sich, also das ist ja alles nicht zu Ende gedacht.
Wunderbar. Bevor wir jetzt die ganze Zeit nur noch über elektronisches Bezahlen reden, lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Bargeld sprechen. Jenseits von technischen Problemen und Kommunikationsproblemen, die es da ja offenbar hin und wieder mal gibt, wenn man bezahlen möchte. Was spricht eigentlich aus Verbrauchersicht heute noch für das Bezahlen mit Bargeld, Frau Pallasch?
Das ganz wichtigste Argument ist natürlich die Anonymität, wenn man mit Bargeld bezahlt. Das heißt, es kann nicht nachverfolgt werden, in welchem Laden ich bin und was ich gekauft bin. Das ist eigentlich das schlagende Argument für Bargeld. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, sie haben dann besser den Überblick über ihre Zahlungen und geben nicht so viel Geld aus. Andere geben aber natürlich mehr Geld aus, wenn sie es bar in der Tasche haben und nicht immer die Karte zücken müssen. Das ist natürlich dann eher eine Geschmacksfrage, aber die Anonymität ist sozusagen der ganz große schlagende Argument für Bargeld.
Das ist das eine. Auf der anderen Seite stellt sich noch die Frage, wie ist eigentlich die Rechtslage? Müssen Geschäfte?
Ich würde gerne noch zwei andere wichtige, in meinen Augen wichtigere Argumente fürs Bargeld hinzufügen.
Ja, ganz kurz auch, bitte.
Auch wenn ich eigentlich die anderen Sachen vorantreibe. Also ich finde zwei wichtige Argumente, wichtiger als Anonymität, die fürs Bargeld sprechen, ist das eine Thema finanzielle Inklusion. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht über ein digitales Zahlverfahren verfügen können oder wollen. Minderjährige, Leute, die nicht mündig sind oder so. Und wenn man denen keine Möglichkeit zu zahlen bietet, finde ich das sehr schade. Mhm. Das ist der eine
Guter Grund. Guter Einwand, ja.
Und Und der andere Punkt ist, Bargeld ist das einzige Verfahren, was auch immer offline funktioniert. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ein sehr interessantes Experiment vor einigen Jahren in den Niederlanden gemacht. Da konnte ich überall mit Karte zahlen, außer da war ich mal in so einem Naturschutzgebiet und habe eine Fähre benutzt und die hatten kein Bargeld, die hatten keine Kartenzahlung genommen. Und als ich sie dann fragte, warum nicht, dann sagten die, wir haben hier keine Funkverbindung. Wir können.
ja, das kann durchaus auch zum Problem werden. Aber Herr Riechmann, vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage zur rechtlichen Situation. Müssen Geschäfte eigentlich in jedem Fall Bargeld akzeptieren oder könnten die auch sagen, ich will nur elektronisch, ich will nur Kartenzahlung?
Darüber kann man sich wunderbar streiten. es ist so, dass wenn Sie das Bargeld ausschließen wollen, dann muss das so deutlich sichtbar sein am Eingang, dass jeder weiß, wie bei der Tankstelle zum Beispiel, ne, dass die 500-Euro-Scheine nicht akzeptieren. Das hängt an jeder Tanksäule, sodass man das weiß. Also man kann versuchen, das AGB-technisch auszuschließen, aber man muss ja immer im Kopf behalten, dass das Bargeld auch das gesetzliche Zahlungsmittel ist und eigentlich auch immer jeder dazu verpflichtet ist, auch bis zu 50 Münzen zum Beispiel anzunehmen, auch wenn man jetzt 50 Cent, 1 Cent Münzen vielleicht nicht mitschleppt, aber eigentlich muss man auch Bargeld annehmen. Man kann halt gucken, ob man das auf privatrechtlichem Weg ausschließen kann, über zum Beispiel einen Aushang.
Aber macht man sich als Händler vermutlich auch nicht wahnsinnig beliebt mit. Kommen wir zur Girokarte, die ja immer noch gerne als EC-Karte bezeichnet wird. Warum ist die in Deutschland so beliebt? Was würden Sie da sagen?
Einfach weil sie am verbreitetsten ist, also von der auf der Kundenseite, aber auch auf der Akzeptanzseite beim Händler. Ich meine, dass der Hintergrund ist, dass die Gebühren etwas geringer sind, auch als bei den anderen Zahlungssystemen über Visa, Mastercard oder American Express. Also dass auch der Kunde quasi auch indirekt davon profitiert, dass der Händler weniger Gebühren abdrücken muss und deswegen vielleicht auch niedrigere Preise anbieten könnte.
Ja, vielleicht geben wir die Frage ganz kurz gleich nochmal an den Herrn Linsenbart. Ist das tatsächlich immer noch so, dass die Händler für die Zahlung mit der Girocard weniger zahlen müssen als für Visa oder Mastercard?
Ja, eindeutig, das ist so. Und zwar spannenderweise bei allen Komponentenbestandteilen. Während der Handel zahlt ja im Prinzip die Kartenzahlung, die Gebühren, die zahlt nicht der Verbraucher. Und dort sind sowohl die Transaktionsgebühren bei der Girocard nach einem Urteil des Bundes, des Kartellamts, verhandlungspflichtig. Das heißt also, die 0,2% die Sajo können bilateral zwischen dem Handel und den Banken verhandelt werden.
Die Sajo ist quasi die Gebühr, die Sie bezahlen müssen auf den Umsatz.
Ja, genau. Also die umsatzabhängige Transaktionsgebühr. Als auch es gibt bei den...
Also nur um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, wie viel teurer ist eine so Pi mal Daumen gepeilt, eine Zahlung mit EC-Karte verglichen mit einer anderen Visa- oder Mastercard-Zahlung? So das, ganz grob.
Das hängt davon ab, die großen Händler haben bessere, aber man kann sagen, wir sind je nachdem, also die gerade bei den großen in Geschäften, Aldi oder ein Lidl, deren Konditionen sind mega geheim, also die haben extrem gute Preisnachlässe, auch auf der Girocard, aber wir können davon ausgehen, dass die Gebühren mindestens bei 0,1 bis 0,6% liegen, je nach Handel und Händlergröße.
Okay. Frau Pallasch, jetzt ist es so, dass auch viele Banken immer mehr auf diese Debitkarten von Visa oder auch teilweise von Mastercard setzen. Was steckt denn da dahinter? Können Sie das vielleicht kurz erklären? Also, dass sie diese Girocard quasi abschaffen oder kostenpflichtig machen?
Das ist einfach eine Frage, welche Systeme sozusagen von den Banken angeboten wird und mit wem die Verträge machen. Ein kleiner Hintergrund ist natürlich vielleicht, dass dieses Maestro-System, was auf einigen Karten da ist, das europäische, also oder beziehungsweise sogar weltweite System, Mitte nächsten Jahres abgeschafft werden soll. Und die Händler dann eben schon anfangen, oder nicht die Händler, Entschuldigung, sondern die Banken natürlich anfangen schon langsam auf andere Karten umzustellen. Und ein ganz großes Argument gegen die Girocard ist, dass sie eben zum Online-Zahlen nicht eingesetzt werden kann. Das ist sozusagen das größte Problem, dass diese Karte eigentlich nur für die Zahlung am stationären Handel funktioniert.
Und das wird für Verbraucher natürlich auch immer wichtiger, online zu bezahlen.
Genau, und im Endeffekt braucht der Kunde dann sozusagen, wenn er online bezahlt, auf jeden Fall schon mal eine zweite Karte. Und in dem Moment, wo die Girocard durch eine Visa-Debitkarte ersetzt wird, hat man die gleiche Funktion auf dem Konto. Mit anderen Worten, das Geld, das man ausgibt, wird sofort abgebucht, genau wie bei der Girocard. Gleichzeitig kann die gleiche Karte aber auch zum Bezahlen beim Online-Shopping eingesetzt werden.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Kreditkarten, EC-Karten, PayPal und Co. bezahlen online, offline und auf Reisen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute David Riechmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Rudolf Linsenbart vom IT-Finanzmagazin und Stefanie Palasch, Redakteurin der Zeitschrift Finanztest. Vor den Nachrichten haben wir kurz darüber gesprochen, dass die Maestro-Funktion der Girokarte, also der EC-Karte, bald abgeschaltet wird, beziehungsweise dass die ausläuft. Frau Palasch, wo merke ich das denn als Bürger, beziehungsweise vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, was ist diese Maestro-Funktion, aber wirklich nur kurz, und wo kann ich unter Umständen als Verbraucher das merken, wenn die plötzlich fehlt?
Die Maestro-Funktion ist im Endeffekt ein Zahlungssystem. Karten, die mit diesem Symbol des Maestro ausgestattet sind, können in Europa sowieso, aber auch weltweit zur Zahlung eingesetzt werden. Man muss einfach gucken, das hatten wir vorhin schon ganz kurz, welches Zahlungssystem der Händler akzeptiert.
Okay, also das ist tatsächlich, steht als Symbol auf meiner Karte drauf, entweder Maestro. Es gibt da ja noch ein anderes System, das ist VPay, da ist so ein V drauf. Wenn es das nicht mehr gibt, heißt das dann, kann ich im Ausland mit der EC-Karte nicht mehr bezahlen, oder was bedeutet das?
Dann werden Sie hoffentlich von Ihrer Bank eine andere Karte zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es ist so, dass die Banken jetzt nicht alle Karten einsammeln und neue Karten verschicken, sondern immer, wenn Ihre Karte ausläuft, bekommen Sie ja normalerweise von Ihrer Bank automatisch eine neue Karte zugeschickt, und die wird dann mit dem neuen System ausgestattet sein. Für den Kunden ist es wahrscheinlich jetzt nicht so relevant. Er wird es jetzt nicht so unbedingt bemerken. Er wird seine Karte nach wie vor an den Terminal halten und damit bezahlen können. Das ist eher die Frage, dass die Karte ein bisschen anders aussieht, beziehungsweise dass es natürlich auch in der Presse gut diskutiert wird, dass ein System ausläuft. Aber die Banken werden schon dafür sorgen, dass die Kunden weiterhin bezahlen können.
Okay. Herr Linsenbart, Sie haben so die Perspektive von Händlern und auch von Banken im Blick, die das anbieten. Was wird denn da tatsächlich den Bürgern als Alternative angeboten? Ist das was Gleichwertiges Ihrer Meinung nach?
Die Ersatzlösung ist absolut gleichwertig oder sogar höherwertig, weil eine Visa-Debitkarte oder eine Mastercard-Debitkarte ist im Gegensatz zu Maestro oder VPay auch für Online-Zahlungen im Internet einsetzbar.
Also Debitkarte, vielleicht sollten wir das noch mal einfach ganz kurz nochmal sagen. Also das sind die, wo dann das Geld, wie bei der Girokarte auch, immer ein paar Tage später abgezogen wird.
Jede Transaktion einzeln.
Jede Transaktion
gesammelt einzeln. Einmal im Monat.
Und das wäre also möglich, auf der Girokarte auch quasi gleichzeitig eine Visa-Debitkarte drauf zu machen. Das ist technisch machbar?
Ja. Also für eine Visa-Debitkarte hat das noch keine Bank umgesetzt, aber das ist technisch machbar. Das gibt es im Ausland ja auch. In Frankreich haben die Franzosen seit Jahren schon ihr nationales Kartensystem, die Carte Bancaire und die Visa oder Mastercard auf einer Karte. In Deutschland haben einige Sparkassen schon eine Mastercard-Debitkarte gekoppelt mit einer Girocard zusammen herausgebracht. Das sind, glaube ich, 18 Sparkassen. Und wie man so hört, ist das die Folgestrategie bei den Sparkassen. Das heißt also, es wird die Girocard, die bisher mit einer Maestro-Card kombiniert ist, dann in Zukunft mit einer Mastercard-Debitkarte kombiniert. Das ist für den Kunden das einfachste Verfahren, weil für ihn sich wenig ändert. Ja, Das Verfahren ist, er nimmt immer die gleiche Karte bei jedem Händler als auch im Ausland. Und die Karte findet dann automatisch, kommunizieren die, über welchen Weg denn die Bezahlung abgewickelt wird. Und am Ende wird der Kunde wahrscheinlich noch nicht mal entscheiden können, wenn die Abbuchung von seinem Konto ist, wie er denn bezahlt hat. Sondern es ist einfach Geld von seinem Konto abgegangen. Fertig.
Herr Riechmann, ja, vielen Dank für diese Anmerkung. Wir haben immer so eine kleine Verzögerung, deswegen kann das manchmal passieren, dass es hier ein bisschen seltsam klingt, als ob ich Herrn Linsenbart hier ins Wort falle. Herr Riechmann, wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ja so, dass viele Banken jetzt dann tatsächlich für die Girocard auch Geld nehmen wollen. Ist das was, wo Sie sagen, das sollte man auf keinen Fall mitmachen? Oder das ist bis zum gewissen Betrag, ist das noch okay? Was würden Sie da sagen?
Ja, wir orientieren uns ja immer an den Kollegen der Stiftung Warentest, was das Konto angeht.
Soll ich die Frage einfach gleich an Frau Pallasch stellen?
Also wir gucken ja immer, also man sagt ja schon, dass ein Konto nicht zwingend kostenlos sein muss. Also kann auch die Kartengebühr, kann da auch mit reinfließen. Es ist aber halt so, dass auch zum Beispiel, wenn man jetzt diese Umstellung sieht, wo halt auch den Kunden die Möglichkeit gegeben wird, auch die Girokarte quasi zu den Akten zu legen, dass da auch Nachteile entstehen können. Zum Beispiel, wenn man Chip-TAN-Verfahren benutzt, das mit diesen...
Chip-TAN-Verfahren, das ist fürs Online-Banking?
Genau, fürs Online-Banking, um Zahlungen freizugeben, aber auch um sich anzumelden beim Online-Banking, dass das nicht immer geht mit Kreditkarten oder Debitkarten von Visa oder Mastercard. Das heißt, man schränkt sich da auch weiterhin ein. Also meine Tendenz geht immer noch dazu, im Moment noch eine Girokarte zu behalten. Auch weil die Akzeptanz einfach immer noch größer ist im Handel.
Es ist einfach so, nicht jeder Bäcker oder so nimmt auch tatsächlich, oder jede Kneipe, in Kneipen habe ich das tatsächlich relativ häufig bemerkt, dass die dann häufig keine Kreditkarten nehmen. Auf der anderen Seite möchten viele Bürger auch tatsächlich eine Visa-Card oder eine Mastercard haben, weil man damit ja auch im Internet bezahlen kann und andere Dinge machen kann. Was ist der Vorteil einer richtigen Kreditkarte aus Ihrer Sicht?
Einmal, dass man sozusagen am Monatsende eine gesammelte Abrechnung kriegt. Also das ist auch das, was man im Kopf hat, wenn man an Visa oder Mastercard denkt. Also vielleicht hat man eine andere Karte im Portemonnaie und ist halt gar nicht so, hat das gar nicht so im Kopf, dass das sofort abgebucht wird. Das muss sich erst einspielen. Also quasi dieser Kreditrahmen bis zum Ende des Monats, das ist schon was, was manche Leute ja auch nutzen tatsächlich, wenn sie wissen, da kommt irgendwo ein Geldeingang, sie wissen das. Also man kann damit auch ein bisschen wirtschaften. Das würde ich sozusagen als Vorteil sehen. Und auf Reisen, also ich habe selber auch erlebt, Autovermietung mit Debitkarte von Visa oder Mastercard geht nicht als Sicherheit hinterlegen. Also jetzt auch vor einem Monat auch erst. Ne? Also fragt man, das geht, also akzeptieren die nicht.
Also wenn ich quasi keine Kreditkarte habe, sondern eine Debitkarte, dann kann ich Probleme haben bei Autovermietungen, sagen Sie, oder
auch Hotelbuchungen zum Beispiel auch. Also alles, wo man eine Sicherheit hinterlegen muss, wo das Konto nicht belastet wird, also wo das Geld eingezogen wird, sondern wo es einfach nur reserviert wird oder geblockt wird, da gibt es immer noch Probleme.
Okay. Frau Pallasch, was würden Sie sagen, eine Kreditkarte, muss man dafür tatsächlich Geld bezahlen oder gibt es die auch gut kostenlos oder wie viel würden Sie maximal dafür ausgeben?
Also es gibt tatsächlich noch die kostenlosen Kreditkarten. Wir haben auch gerade einen großen Test dazu rausgebracht, die man auch im Ausland günstig einsetzen kann, wenn man Bargeld zieht oder bezahlt. Die gibt es noch, die sind nicht, das sind alles Kreditkarten, die nicht von der Bank kommen, sondern unabhängige Anbieter sind. Bei den Kreditkarten ist es auch der große Vorteil, man ist eben nicht an seine Hausbank gebunden, sondern kann die völlig frei wählen und dann sein Girokonto als Abrechnungskonto eingeben. Wenn man für die Kreditkarte Geld bezahlt, dann variieren die Beträge meistens zwischen 15 und 40 Euro pro Jahr. Dann gibt es natürlich noch die Platin- oder die goldenen Karten. Die fangen meistens so bei 60, 70 Euro an. Und bei Platin- oder schwarzen Karten ist dann nach oben auch ordentlich noch ein Preis drin. Aber das ist ja eine ganz spezielle Klientel. Also wie gesagt, es gibt kostenlose Karten und Sie müssen sie nicht von Ihrer Hausbank nehmen.
Okay, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Ansage. Eine andere Frage ist natürlich die Höhe der Zinsen, die dafür fällig sind. Die sind ja bei Kreditkarten teilweise ganz schön happig. Also wenn ich die Rechnung nicht am Ende des Monats in einem Betrag bezahle, sondern beispielsweise in Ratenzahlung, können Sie das mal einordnen? Warum kann das gefährlich werden unter Umständen?
Diese Teilzahlungsfunktion ist tatsächlich etwas, wo man eben wirklich einen Blick drauf werfen muss. Also auch bei den kostenlosen guten Kreditkarten, die ich gerade erwähnt habe, ist diese Teilzahlungsfunktion in der Regel voreingestellt. Das kostet Sie aber nur einen Klick und dann stellen Sie das auf eine monatliche Abbuchung in einer Summe um. Das sollten Sie auch unbedingt machen, denn die Zinssätze, die für die Teilzahlungsfunktion aufgerufen werden, sind so exorbitant hoch. Wir haben gefunden bis 20% in der Spitze. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Also Kreditkarte eher nicht für richtigen Kredit nutzen, sondern bestenfalls für diesen kleinen Zinsgewinn, dass man nämlich erst zum Ende des Monats oder zum Ende mit der Rechnung dann bezahlen muss. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Man kann ja durchaus tatsächlich die klassische Karte nehmen. Inzwischen kann man aber auch an vielen Orten mit einem Smartphone bezahlen. Kann man das irgendwie sagen, wie weit verbreitet jetzt tatsächlich die Smartphone-Zahlung, also die Akzeptanz von Smartphone-Zahlungen bei Händlern und Geschäften ist, Herr Linsenbart? Kann ich jetzt fast überall schon damit bezahlen oder gibt es da noch viele Lücken?
Im Prinzip sollte eine Smartphone-Zahlung überall dort funktionieren, wo auch eine kontaktlose Kartenzahlung funktioniert. Es ist ja nur eine Änderung des Mediums. Von daher ist es auch sehr schwer, die Anzahl der Smartphone-Zahlungen zu messen, weil es auf der Händlerseite, für den Händler ist das schon gar nicht erfassbar, eine Kartenzahlung ist. Ja? Der kann das überhaupt nicht. Es müssten schon dann die Schemes von Mastercard, Visa oder auch die Banken könnten sagen, wann es denn eine Smartphone-Zahlung war. Zahlen werden dort nur sporadisch veröffentlicht und sind dann eher Schätzungen der EAI, also das Forschungsinstitut des Einzelhandels, gibt einmal im Jahr Zahlen raus. Die werden wir jetzt, der Kongress ist nächste Woche. Und dort werden wir dann erfahren, wo wir liegen. Ich schätze, wir liegen irgendwo im Bereich zwischen 10% und 20%. Ich meine, wer in einen Supermarkt geht, kann ja auch schauen, wie oft wird denn an den Nebenkassen oder vor mir, nach mir ein Smartphone draufgelegt. Und das würde so ungefähr die 10% bestätigen.
Frau Pallasch, was ist denn Ihr Eindruck? Wie gut klappt dieses kontaktlose Bezahlen denn in Deutschland inzwischen sowohl mit der Karte als auch mit dem Smartphone? Ist das was inzwischen tatsächlich komplett ausgereift ist oder gibt es da doch auch noch häufiger Probleme?
Also da muss ich tatsächlich sagen, dass mir aktuell keine flächendeckenden Probleme bekannt sind. Also das scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Bei mir ist jedenfalls nichts angekommen an Beschwerden.
Das ist ja schon mal schön. Eine Sache, die immer mal wieder für, ich sag mal, Schlagzeilen oder für ein bisschen Aufregung auch in Verbrauchersendungen gesorgt hat, ist ja dieser Punkt, dass da eben tatsächlich kontaktlos was passieren kann. Ich kann da mit bezahlen, ohne dass ich das wirklich ans Gerät ranhalten muss. Dann wurden Experimente gemacht, dass jemand ein Lesegerät quasi jemanden an die Hosentasche gehalten hat und plötzlich war das Geld abgebucht. Herr Richmann, als Verbraucherschützer frage ich Sie, sind das Fälle, die Ihnen tatsächlich in der Praxis untergekommen sind oder ist das was, wo Sie sagen, eigentlich passiert es nicht?
Also da haben wir absolut keine Beschwerden zu, weil diese Tests immer in sozusagen Testumgebungen stattgefunden haben. Für die Täter ist es nach unserer Auffassung noch viel zu kompliziert, noch ein Konto zu eröffnen beim Zahlungsabwickler. Also man braucht ja so ein Gerät, was man da dran hält, das zu registrieren und dann Leute zu suchen, die kontaktlos Funktionen haben. Gerade bei Smartphones muss man ja teilweise auch das Display aktivieren oder einen Entsperrcode eingeben. Da funktioniert das noch weniger. Ich glaube einfach, das ist im Moment noch viel zu umständlich für Kriminelle, das als Missbrauch zu benutzen. Deswegen gibt es bis jetzt keine Beschwerden dazu.
Okay, und man hinterlässt ja auch Spuren, wenn man irgendwo Geld von A nach B auf irgendein Konto transferiert.
Genau, es ist für die Kriminellen einfach schwerer, das Geld dann auch zu waschen, also weil man halt zumindest dem Geld auch folgen kann.
Okay, ja, also vermutlich ist es tatsächlich einfacher, das Portemonnaie zu klauen, als so Geld abzubuchen. Aufs Portemonnaie passen ja auch nicht alle Leute so hundertprozentig auf. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Dörfer aus Oberallgäu. Ich glaube aus Oberallgäu.
Aus dem Oberallgäu,
aus genau. Aus dem Oberallgäu. Hallo, Frau Dörfler, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Die knüpft im Grunde genommen auf das vorher Diskutierte an. Es geht um den kontaktlosen Zahlungsmöglichkeit zwischen Verbraucher und Verbraucher. Das heißt, ich bin irgendwo auf dem Markt oder mit meinen Freundinnen und statt 20 Euro in bar zu übergeben, nehme ich einfach mein Smartphone mit einer gewissen App und kann das Geld dann transferieren. Diese Apps sind in Deutschland blockiert. Und meine Frage ist, woran hakt es? Das ist in USA gang und gäbe. In New York hat kaum noch jemand Bargeld in der Tasche. Es wird alles über diese Apps bezahlt. Frage, woran hakt es, dass es in Deutschland nicht über die Funktion, den Shop sozusagen downloadbar ist.
Also es geht Ihnen jetzt tatsächlich um Bezahlung zwischen Privatleuten, nicht irgendwie das Geschäft, Bezahlen im Geschäft. Das ist eine tatsächlich spannende Frage. Also wenn irgendwie das elektronische Bezahlen das Bargeld in irgendeiner Form ersetzen soll im Alltag, dann sind ja auch solche Zahlungen nicht ganz unwichtig. Frau Pallasch, sind da in Deutschland tatsächlich Lösungen irgendwo am Horizont? Was ist da Ihr Eindruck?
Also ich kenne tatsächlich eine Lösung, die ist aber auf Sparkassenkunden beschränkt, die die Sparkassen-App nutzen. Das hat das System heißt Quitt und dann können, wenn Empfänger und Geldsender diese App haben, kann man sich Geld von Handy zu Handy schicken. Aber bei jetzt unabhängigen, also bankunabhängigen Lösungen bin ich überfragt. Vielleicht kann der Herr Linsenbart dazu mehr sagen.
Ja, Herr Linsenbart, ganz kurz dazu. Was ist da vielleicht noch am Horizont?
Ja, also die von der Frau Pallasch erwähnte Lösung Quitt wird auch so langsam aufgebohrt. Also die Kunden der der Genossenschaftsbanken können da jetzt auch schon teilnehmen. Und also die haben ja, ich glaube, bei den Volksbanken hieß das Geldbote und bei den Sparkassen Quitt. Also die haben zumindest schon eine Interoperabilität geschaffen. Und das ist eine Idee, dass man sagt, okay, wir bringen diese sogenannten P2P, Person-to-Person-Zahlungen weiter in den Fokus. Eine andere Strategie erwägt die EZB mit dem digitalen Euro. Da sind wir aber in einem Zeithorizont von mindestens 4-5 Jahren.
Das ist so, also quasi gesagt, eine Art digitaler Bitcoin-Ersatz, eine Kryptowährung, also nur besser.
Ja. Ja, also wie gesagt, da ist im Sommer letzten Jahres ist eine Marktexplorationsphase gestartet, die über 4 Jahre gehen soll. Wie gesagt, da sehen wir schon, wie lange das dauern könnte. Ansonsten, wie gesagt, ist national das Thema Quitt. Und europäisch gab es die Idee von EPI, der European Payment Initiative, wo man ein europäisches Zahlverfahren machen sollte, das auch P2P-Lösungen hat.
P2P heißt immer von Bürger zu Bürger, sage ich jetzt mal.
Person to Person, genau.
Ja. Gut.
Im Augenblick sind die Signale eher auf, wir machen es vielleicht nicht.
Okay.
Darf ich nochmal reinfragen? Und zwar ist es ja ganz pragmatisch. Sie haben jetzt eher auf den Sparkassenverbund abgestellt. Das Prinzip verläuft, dass ich mir die App runterlade und ich kann jedweden Account quasi daran hängen. Das ist also völlig egal, ob Bank, Kreditkarte, das wird jedem Verbraucher überlassen. Und damit kann ich dann die App bedienen. Aber die App ist als solches gesperrt in Europa.
Okay.
Und da frage ich mich, das ist ja dieser ganze Verbund, interessiert mich nicht.
Ja, also das, da kann Herr Richmann vielleicht ganz kurz was zu sagen, ja?
Ja, es könnte gut sein. Also auch so Zahlungsauslösedienste oder also sozusagen ne, Dienste, die nur das Geld verschicken, die brauchen auch eine Registrierung in Europa. Also sei es jetzt bei der BaFin oder einer anderen europäischen Aufsichtsbehörde. Und die brauchen ja, also daran könnte es liegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte daran liegen, dass die Anbieter sich einfach noch nicht auf den europäischen Markt gestürzt haben, weil die halt hier auch reguliert werden müssen und das natürlich für die ein extra Aufwand ist. Aber ich schließe nicht aus, dass es in Zukunft auch solche Systeme hier auf in EU-Basis auch geben wird.
Ja, ich fürchte, an der Stelle müssen wir dann die Frage dann jetzt auch zu den Akten legen. Ich hoffe, wir konnten zumindest ein kleines bisschen drauf eingehen, Frau Dörfer. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn van Beek, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, Sie können mich hören, Herr van Beek.
Ja, vielen, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde. Ja, ich hätte eine Anmerkung, Anregungen noch hinsichtlich des kontaktlosen Bezahlens und der Bargeldzahlung. Obwohl ich selber das kontaktlose Bezahlen favorisiere, gerne nutze, spricht meines Erachtens noch ein Argument für das Bezahlen mit Bargeld bei Menschen, die vielleicht auch Probleme haben, Überblick zu behalten. Und man hat also diese Unwägbarkeit, die ist bei dem Bezahlen mit Bargeld natürlich viel größer. Da merkt man direkt, dass Geld ausgegeben wird. Mhm. Das geht aus dem Portemonnaie heraus.
Besserer Überblick, ja.
Genau, das ist das eine. Bei der Nutzung des mobilen Bezahlens nutze ich beispielsweise Apple Pay und über die Apple Watch.
Das heißt, Sie haben es quasi, Sie zücken gar nicht das Smartphone, sondern Sie nehmen dann die Armbanduhr von Apple und halten die dann ans Lesegerät. Das geht auch. Spannend.
Genau, die halte ich dran. Und der Vorteil bei dieser Methode, das wäre, würde das aber auch das Smartphone betreffen, nicht nur die Uhr, dass man auch nicht nur bei kleinen Beträgen die PIN-Nummer nicht eingeben braucht, sondern auch bei größeren Beträgen. Man hält sich einfach nur dran und dadurch, durch die biometrischen Daten, ist das Gerät sozusagen, wird das entsperrt und man muss nicht noch umständlich eine PIN-Nummer eingeben. Bei gleichzeitig, so wie ich das bisher gelesen habe, bei gleichzeitig größtmöglicher Sicherheit und größtmöglicher, ja, ich sag mal, Anonymität, die da bei dieser Zahlungsmethode bei Apple Pay auch noch, so wie Experten schreiben, gegeben sein soll.
Okay.
Dann, genau, das finde ich Argumente, die also durchaus für diese Zahlungsmethoden sprechen.
Dann vielen Dank für diese Anmerkungen. Ja. Vielleicht Frau Pallasch ganz kurz. Anonymität bei Kartenzahlungen, ist das in irgendeiner Form gegeben tatsächlich? Oder bei diesen kontaktlosen Zahlungen? Oder wie sehen Sie das?
Nein, bei Karten und kontaktlosen Zahlungen ist die nicht gegeben. Also weil die Karte oder das Handy muss ja zu einem Konto zurückverfolgbar sein. Irgendwo wird es ja belastet, das Geld, das man ausgegeben hat. Und von daher ist da keine Anonymität gegeben.
Muss ich mir trotzdem Sorgen machen, dass jetzt, ich sag mal, Apple oder Google, wenn ich mit dem Smartphone habe, alle Daten, die ich da irgendwo, also wenn ich da Geld mit bezahle, dass die das alles bekommen und irgendwo in den USA auswerten? Oder wie sind da die Regeln?
Davon müssen Sie auch ausgehen. Also das ist in den Datenschutzbedingungen niedergelegt. Aber das ist natürlich, Daten sind ja wo die meisten Unternehmen ganz scharf drauf sind, auch bei Einkaufsverhalten und Ähnliches. Also da müssen Sie schon mit rechnen, dass die das sehen.
Okay, wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Gusowski aus Berlin. Hallo, Herr Gusowski.
Hallo, Gusowski. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
Was ist Ihre Frage oder Anmerkung?
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe die folgende Situation. Ich habe ein Online-Konto, das in der Führung kostenlos ist. Und die haben auch eine Kreditkarte ausgegeben. Und ich habe diese Kreditkarte genutzt, um einen Einkauf zu tätigen. Und zwar eine externe Festplatte. Dann ab dem Kauf im Folgemonat, seitdem wird 1,90 Euro abgebucht und auf Nachfrage habe ich die Informationen erhalten, ja, wenn Sie ein technisches Gerät kaufen, dann wird eine automatische Zusatzversicherung aktiviert, wenn Sie die Kreditkarte nutzen für diesen Kauf. Die verlängert die Händlergarantie um weitere 12 Monate für dieses technische Gerät. Und wenn mir das nicht so gefallen würde, dann könnte ich die Kreditkarte ja zurückgeben.
Das ist in der Tat ein spannendes Geschäftsmodell. Herr Riechmann, vielleicht ganz kurz, das klingt ja nach einem sehr seltsamen Geschäftsmodell. Ist sowas rechtens oder?
Das ist ja ganz komisch. Also hat die Bank Ihnen die Versicherung aufgedrückt oder der Händler?
Ich habe bei der Bank nachgefragt und von der Bank die Informationen erhalten, dass bei Gebrauch dieser Kreditkarte diese Versicherung aktiv wird.
Ja, das ist ganz absurd. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Also da müssen Sie einen Versicherungsrahmenvertrag bei Vertragsabschluss auch schon abgeschlossen haben. Also müssen wir mal
einmal
in die Anlagen gucken, was, wenn Sie das Konto da eröffnet haben. Gehört habe ich das aber noch nie.
Und weiter geht es mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Kreditkarten, EC-Karten, PayPal und Co. bezahlen online, offline und auf Reisen. Unsere Experten heute sind dazu David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW, Rudolf Linsenbart vom IT-Fachmagazin und Stefanie Pallasch, Redakteurin der Zeitschrift Finanztest. Vor den Nachrichten haben wir über seltsame Kreditkarten mit eingebauten Versicherungen gesprochen, die dann Zusatzkosten verursacht haben, wenn man technische Geräte kauft. Das tun inzwischen gar nicht mehr so viele Menschen im Geschäft, sondern tatsächlich online im Internet. Was sind denn da momentan die gängigsten Zahlmethoden, die überwiegend angeboten werden in Online-Shops, Frau Pallasch?
Also am besten ist natürlich immer für den Verbraucher der Kauf auf Rechnung, weil man einfach nicht in Vorkasse geht. Das heißt, man bekommt die Ware, prüft sie und kann die dann hinterher bezahlen. Das ist aus Verbrauchersicht das, was zu empfehlen ist. Es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten. Man kann natürlich eben die Kreditkarte einsetzen. Man kann mit PayPal zahlen, mit Amazon Pay kann man auch noch zahlen. Da gibt es also wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten, auch Klarna als Zahlfunktion ist auch sehr üblich. Tatsächlich haben die oft den Nachteil, dass man in Vorkasse geht. Bei PayPal, man zahlt direkt und muss auf die Ware warten. Auch bei der Kreditkarte wird es spätestens zum Monatende abgebucht.
Das sind jetzt Bezahldienstleister. Vielleicht erklären wir das nochmal ein bisschen genauer. Also PayPal, Klarna und es gibt noch, ich glaube, Amazon bietet sowas ja auch an, Amazon Pay. Das sind Anbieter, die Online-Shops einbinden und was machen die da? Was ist deren Funktion?
Das ist einfach, dass der Kunde, also der Händler macht sozusagen den Einkauf in seinem Laden attraktiver, indem er dem Kunden verschiedene Bezahlsysteme anbietet. Das ist der Hintergrund dort, ganz einfach. Diese Vorkasse, worüber ich gerade gesprochen habe, wird dadurch ausgeglichen, dass viele von diesen Bezahlsystemen tatsächlich so eine Art Sicherung eingebaut haben, also das Käuferschutz nennt man das.
Genau, dieser Käuferschutz.
Genau, und das ist durchaus auch attraktiv. Also wenn man zum Beispiel eine Zahlung mit einer Kreditkarte nimmt, die haben auch dieses Chargeback-Verfahren. Das ist zum letzten Mal sehr groß zum Tragen gekommen bei der Thomas Cook.
Chargeback heißt, man kann es dann wieder zurückbuchen, eine Zahlung.
Genau, das heißt, man beantragt bei der Kreditkarte die Rückzahlung, wenn der Händler nicht geliefert hat. Das war in sehr großem Umfang bei der Thomas Cook-Affäre oder bei der Thomas Cook-Pleite kam das zum Tragen, wenn man eine Reise bucht, dann bezahlt man ja in der Regel einen Teil als Anzahlung und 4 Wochen vor Reiseantritt den Rest. Und dann kam die große Pleite von Thomas Cook und viele Leute sind eben zwischen Zahlung der letzten Rate und Reiseantritt lagen noch 4 Wochen und dann konnte die Reise nicht mehr angetreten werden. Die Kunden, die per Überweisung gezahlt hatten, mussten eben sich an den Insolvenzverwalter von Thomas Cook wenden. Und die Kunden, die eine Kreditkartenzahlung damals gewählt hatten, haben einfach gesagt, sie konnten die Reise wegen der Pleite nicht antreten und sind über das Chargeback-Verfahren der Kreditkarten nach einer gewissen Verzögerung, aber sie sind entschädigt worden.
Okay. Trotzdem gibt es ja in der Praxis auch immer mal wieder Probleme mit diesen Zahlungsanbietern PayPal, Klarna. Herr Riechmann, was sind das für Fälle, die da auch immer mal wieder bei Ihnen in der Verbraucherzentrale aufschlagen?
Ja, das sind meistens Fälle, wo irgendwas mit dem ursprünglichen Kaufvertrag nicht klappt. Entweder man hat den widerrufen, weil man die Ware nicht gefallen hat, oder auch wenn Sachen nicht angekommen sind oder verspätet angekommen sind, dass dann schon die Rechnungen oder sozusagen der Zahlungsdienstleister sein Geld bekommen möchte, obwohl er gar nicht mehr oder noch gar nicht den Anspruch auf dieses Geld hat. Das sind die klassischen Fälle. Also man schickt die Ware zurück, der Händler sagt aber PayPal zum Beispiel nicht Bescheid, dass das Geld zurückerstattet werden soll. Leute denken dann, ja, ich bin da klug, ich hole mir das per Rückbuchung meiner Lastschrift, die PayPal ja auf das normale Girokonto gezogen hat, ich hole mir das zurück und dann kriegt man auf einmal Post vom Inkassobüro, von PayPal, weil das PayPal-Konto im Minus ist, weil der Händler zu langsam ist und das Geld nicht erstattet.
Also da hat man dann einfach nochmal einen zusätzlichen Menschen, eine zusätzliche Firma mit drin, mit der man sich dann auch noch rumstreiten muss. Wenn alles läuft, klappt es gut. Wenn es Schwierigkeiten gibt, kann es auch mal anstrengender werden. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie so eine Rangliste machen würden, was die aus Verbrauchersicht die bevorzugsten, sichersten Zahlungsmethoden sind? Also Frau Pallasch hat ja eben schon gesagt, Rechnung per Rechnung zahlen ist eigentlich super aus Verbrauchersicht. Was kommt danach?
Wenn es der Rechnungskauf über den Anbieter selber ist. Ja, wenn das ein dritter Dienstleister ist wie Klarna, die das ja auch anbieten.
Stimmt, die bieten das ja auch
an. Dann würde ich das nicht so weit hochsetzen. Danach würde ich sehen, zum Beispiel die Lastschrift oder auch die Kreditkartenzahlung. Wenn man halt einen neuen Händler nimmt, den man noch nicht kennt, dann machen solche Zahlungsdienste, die auch so einen Käuferschutz haben, vielleicht auch Sinn. Wie gesagt, weil man noch keine positiven Erfahrungen vielleicht mit denen hat und nicht weiß, was passiert denn, wenn ich widerrufe oder wenn die Ware nicht kommt, dann hätte man da noch was in der Hinterhand. Also bei neuen Shops kann man auch auf so Zahlungsdienstleister gut zurückgreifen.
Mhm. Herr Linsenbart, wir haben jetzt von den unterschiedlichsten Diensten gehört. Die wenigsten davon sind wirklich deutsch. Also ich glaube gar keiner. Klarna kommt irgendwie, glaube ich, aus Skandinavien, PayPal aus den USA, Visa, Amazon, American Express, die Kreditkartenunternehmen auch. Gibt es überhaupt einen brauchbaren deutschen Anbieter, mit dem ich im Internet bezahlen kann?
Wir haben, die deutschen Banken haben das Thema wirklich lange verschlafen. Und sind erst vor einigen Jahren eingetreten mit dem Thema PayDirect, beziehungsweise nein, wir hatten vorher auch schon GiroPay die sind eigentlich genauso gut wie Sofortüberweisung. Das Problem ist nur, dass GiroPay nicht die Verbreitung hatte, die sowohl auf Bankenseite.
GiroPay funktioniert ganz ähnlich wie PayPal oder Klarna?
GiroPay funktioniert so wie Sofortüberweisung / Klarna. Okay. Also ich zahle per Online-Banking von meinem Bankkonto.
Mhm.
Das ist, wie gesagt, das eine. Und das andere ist PayDirect. PayDirect funktioniert so ähnlich wie PayPal. Und damit hat also die deutsche Bankenwirtschaft zwei Verfahren im Portfolio, die ähnlich arbeiten wie die beiden erfolgreichen ausländischen Konzepte. Und das Dritte, was gerade in der Marktmache ist, da sind aber auch nur die Sparkassen dran beteiligt, ist, man will auch die Girokarte enablen über den Umweg Apple Pay.
Also auch, auch mit der Girokarte soll das Bezahlen im Internet da zukünftig möglich sein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, so Angebote wie GiroPay und was war das, PayDirect, was Sie gesagt haben?
PayDirect, genau.
Die kann aber nicht jeder Bankkunde nutzen, sondern da muss die jeweilige Bank das tatsächlich auch unterstützen, oder sehe ich das falsch?
Ja, wobei bei PayDirect hatten wir nahezu eine flächendeckende Abdeckung zur Spitzenzeit mittlerweile, weil das Projekt nicht so erfolgreich ist, sind mehrere ausgestiegen. Mhm. GiroPay wird zurzeit von der Deutschen Bank, den Genossenschaftsbanken, der Postbank und von den Sparkassen angeboten. Da will man aber die Sache auch noch erweitern. Also da die deutsche Kreditwirtschaft ist sich da im Großen und Ganzen noch nicht richtig einig, wo die Reise hingehen soll. Man sagt auch, wir haben jetzt drei Verfahren, wir probieren die Girocard online fähig zu machen, wir haben das PayDirect und wir haben GiroPay und man überlegt, wie man aus diesem bunten Strauß was Einheitliches macht. Zumindest probiert man beim Handel die Vermarktung aus einer Hand zu bieten und dort dann eine gewisse Marktmacht zu bringen und dort dann auch eine entsprechende Erweiterung zu bekommen. Das Ganze läuft unter dem Projektnamen #DK.
Okay, da gibt es also ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, aber momentan alles noch ein bisschen kompliziert. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Bezahlen auf Reisen, oder das ist ein bisschen angeklungen, wenn man zukünftig mit der EC-Karte, wenn auf der Girokarte das Maestro-Symbol nicht mehr drauf ist, dann kann es da Schwierigkeiten geben. Frau Pallasch, was würden Sie denn raten, wenn ich jetzt vielleicht auch ins außereuropäische Ausland reise, was sollte ich denn da für Zahlungsmittel für Karten dabei haben? Früher hieß es immer die Traveler-Checks, ich glaube, die haben ausgedient, oder?
Ich glaube, bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt noch Traveler-Checks gibt. Ganz wichtig ist tatsächlich eine echte Kreditkarte. Das hatten wir vorhin kurz schon gesagt, gerade wenn man Mietwagen bucht und Hotels bucht, weil da wird ja oft beim Einchecken oder beim Abholen des Wagens ein Betrag nur als Sicherheit belastet und das funktioniert einfach einwandfrei nur mit einer echten Kreditkarte.
Visa und nicht Mastercard. Mit der Debitkarte.
Genau, Visa und Mastercard haben auf unsere Anfrage gesagt, das müsste auch bei also mit der Debitkarte funktionieren. Ich würde mich zurzeit darauf noch nicht verlassen, denn es bringt mir ja nichts, wenn gesagt wird, es müsste funktionieren und ich stehe im Urlaubsland, möchte meinen Mietwagen abholen und es geht einfach nicht. Was? Also da würde ich auf jeden Fall eine echte Kreditkarte mitnehmen.
Okay, also echte Kreditkarte im Ausland ist quasi Pflicht. Würden Sie Bargeld mitnehmen?
Ist eine Geschmackssache. Ich nehme tatsächlich immer ein bisschen Bargeld mit. Ich fühle mich da sicherer, wenn ich zumindest einen kleinen Betrag habe. Ich entscheide mich da auch oft für kleine Scheine. Ich weiß nicht, also man kann zwar fast alles zahlen, auch wenn man am Flughafen ankommt, den Zug in die Innenstadt oder so mit der Kreditkarte. Ist eine Geschmackssache, ich nehme immer ein bisschen Bargeld mit.
Ja, eine Frage noch. Welche der Kreditkarten sollte man denn nehmen? Gibt es da Unterschiede, welche besonders häufig und nicht so häufig akzeptiert werden? Visa, American Express, Mastercard?
Visa und Mastercard werden eigentlich flächendeckend akzeptiert. Da habe ich noch nie was gehört, dass es nicht ging. Ich war mal vor Jahren überrascht, dass eine American Express Karte in New York nicht überall akzeptiert wurde. aber Visa und Mastercard, damit kommen sie eigentlich überall.
Okay, klar. Das ist doch.
Man sollte vielleicht noch einen Blick in die Gebührenordnung bringen.
Ja, Herr Linsenbart.
Einige Karten haben eine Fremdwährungsgebühr, wenn man im außereuropäischen Ausland ist. Das sind so meist 1-2%, die nochmal extra kommen beim Einsatz. Und andere haben das nicht. Und es gibt auch noch, und das ist besonders fatal, einige Karten, die auch eine Mindestgebühr haben. Also zum Beispiel, ich glaube, 79 Cent ist das. Und wenn man also damit ein Eis in Polen kauft zum Beispiel, was sehr einfach ist, dann hat man mit dem Kauf nochmal 79 Cent extra. Also dann hat man nicht nur 1-2%, sondern dann hat man vielleicht 30%.
Ja, das ist ein spannender Hinweis. Mein Kollege Thomas Meinert hat für uns die Hörerfragen im Blick. Und da gab es, glaube ich, auch Fragen zum Thema Bezahlen auf Reisen.
Ja, Bezahlen auf Reisen. Ein älterer Hörer sagt, er hat immer mit der Girocard bezahlt, hat er im EU-Ausland damit noch nie Probleme, aber das wird sich ja jetzt voraussichtlich ändern. Also, und dann die Frage mit dem Visa-Card oder Mastercard am Geldautomaten, welche Gebühren fallen da an? Also erstmal Girocard, gibt es das noch weiter?
Vielleicht Frau Palasch, können Sie dazu was sagen?
Also im Moment kommt man mit der Girocard in Europa auf jeden Fall noch klar. Das ist, da ist immer ein Zahlungssystem drauf, was europaweit, entweder VPay oder Maestro ist da drauf. Das sind die europäischen Zahlungssysteme und damit kommt man eigentlich auf Reisen in Europa ohne Probleme, klar.
Und die Gebühren, die da anfallen, das sind im Wesentlichen tatsächlich die Umrechnungsgebühren, wenn man im nicht-europäischen Ausland ist oder kommen da noch andere Gebühren drauf?
Also bei Zahlungen in Euro kommen da keine Gebühren rauf. Bei Zahlungen in Fremdwährung, also zum Beispiel auch in der Schweiz oder in Großbritannien, hängt das ab davon, was Ihr Kartenausgeber, also Ihre Bank festlegt. Das steht im Preisverzeichnis der Karten. Da gibt es halt, wie gerade gesagt worden,
genau, eben diese auch Mindestgebühren schon, teilweise.
Genau, so und so viel Promille mindestens, aber 5 Euro. Und das ist auch noch unterschiedlich, je nachdem, ob man damit bezahlt oder ob man Bargeld am Automaten abhebt. Da sollte man sich tatsächlich eben auf jeden Fall gut erkundigen. Ich hatte ja schon mal gesagt, wir hatten einen großen Kreditkartentest gemacht. Da erheben wir sowas natürlich auch. Und kostenlose Karten gibt es eben tatsächlich auch noch mit günstigen im Ausland abheben.
Früher gab es noch den Tipp, quasi, dass man bei einer Partnerbank im Ausland Geld günstiger abheben kann. Ist das immer noch so oder hat sich das inzwischen erledigt? Also das beispielsweise die Deutsche Bank oder so sowas?
Ich glaube, bei der Deutschen Bankgruppe gibt es sowas tatsächlich noch.
Aber da muss man sich jeweils vorher selber informieren bei der Bank,
genau,
ob die sowas haben.
Genau, das auf jeden Fall besser. Hm?
Okay, was haben wir noch für Fragen?
Ja, Herr auch die Postbank hat angeboten, früher über die Postsparkarte, also eine ganz andere Karte, trotzdem an allen Visa-Elektron-Geldautomaten im Ausland kostenlos abheben zu können.
Die ist aber nur noch für Altkunden. Ich glaube, die wird aktuell neu nicht mehr ausgegeben.
Die gibt es dann nicht
mehr. Die Nachfolge des Postsparbuches, mit dem ich tatsächlich in London in den 90ern noch Geld abgehoben habe. Ja, was haben wir noch für Fragen? Ja,
ein Hörer aus Lichtenau, der betreibt bei Lichtenau bei Chemnitz einen Bio-Hofladen und er sagt, bei ihm wird nur bar bezahlt. Das alles andere kommt bei ihm nicht in Frage. Und er sagt, da haben die Kunden auch noch ein besonderes Servicegefühl. Wenn man also kleine Beträge dann wirklich noch bar bezahlt, das besondere Servicegefühl da.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, vielleicht nehmen wir den mal, der wartet schon etwas länger, Herr Opitz aus Hameln. Hallo Herr Opitz, sorry, dass wir Sie haben ein kleines bisschen warten lassen. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, guten Morgen. Mit dem Warten, das macht nichts für den Rentner.
Sehr schön.
Nein, ich habe eine leichte Sehbehinderung. Also ich bin nicht blind, ich habe eine Seheinschränkung. Und ich merke, dass mit dem Wandel der Bezahlsysteme, das ist ein Thema, was weit darüber hinausgeht, aber heute geht es ja um Bezahlsysteme, ich immer häufiger ausgeschlossen bin. Und das geht ganz vielen Schicksalsgenossen wie mir auch so. Und das ist viel zu wenig im Blick und wird auch kaum thematisiert.
Ja.
Ein ganz einfaches Beispiel, das ist eins, aber meine Sparkasse schickt mir eine neue Kreditkarte. Die ist mitten mal strahlend weiß und die Zahl ist mit hellem Silber drauf gedruckt. Hm. Das kann man schon mit gesunden Augen kaum lesen. Und diese Tendenz, das geht weiter. Ich hab meine Fahrkarten für die Bahn über die App gebucht. Das konnte ich gut bedienen. Jetzt kommt die Zusatzversicherung, Verifikation der Zahlungen. Das macht ja Sinn. Jetzt soll ich mitten mal, um die benutzen zu können, eine zusätzliche App auf mein Handy laden, die für mich kaum erkennbar ist. Weil die Kontrastschwäche und die Schriftgrößen, das ist eine einzige Katastrophe.
Das ist
also bin ich draußen vor.
Das ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter.
Reichen,
ja. Ja, vielen Dank, das ist ein guter Hinweis.
Das digitale Teilhabegesetz.
Ja.
Der Gesetzgeber hat da etwas auf den Weg gebracht, was bisher kaum Beachtung findet.
Ja.
Dass solche digitalen Angebote einen zusätzlichen, vereinfachten Zugang brauchen.
Ja.
Und das ist kaum im Blick.
Das
bisher.
Ist ein spannender Aspekt. Herr Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW, vielleicht können Sie dazu was sagen. Inwiefern wird das tatsächlich auch zunehmend zum Problem für Menschen mit Behinderungen?
Ja, da haben wir tatsächlich auch immer wieder Beschwerden zu. Dass Leute sich ausgeschlossen fühlen. Und dazu kann man jetzt sagen, also das hilft ihm jetzt unmittelbar nicht, aber aktuell läuft oder beginnt gerade der sogenannte Review-Prozess der PSD2, also der Zahlungsdienste-Richtlinie auf der europäischen Ebene. Und da wollen wir diese Punkte halt auch platzieren, dass der Zugang auch für alle ermöglicht wird und nicht nur die digital affinen Jugendlichen, sondern halt, dass alle da irgendwie mit eingebunden werden. Aber er hat es ja auch gerade richtig gesagt, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung führt natürlich auch zu mehr Sicherheit, aber das darf halt nicht dazu führen, dass Leute ausgeschlossen werden von diesem Produkt.
Ja, spannender Aspekt auf jeden Fall, auch wenn wir hier jetzt leider gar nichts für Sie tun können, Herr Opitz. Trotzdem vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Meinert, was haben wir noch für Fragen?
Zur Prepaid-Kreditkarte gibt es Fragen. Bietet die eine zusätzliche Sicherheit? Weil man kann ja nur das abbezahlen damit, was man aufgeladen hat. Aber ein Hörer schreibt, nein, es gibt auch eine Einschränkung in den Geschäftsbedingungen, dass auch nachträglich noch Kosten aufgebucht werden könnten.
Frau Palasch, können Sie da vielleicht was dazu sagen? Die Prepaid-Kreditkarten,
also diese,
das kennt
diese,
ja auch nicht jeder.
Ja, dass das noch nachträglich Geld abgebucht werden kann, das kenne ich tatsächlich nicht, habe ich auch noch nie gelesen. Es ist ja gerade der Sinn und Zweck einer Prepaid-Kreditkarte, dass eben nur das Geld ausgegeben wird, was vorher eingezahlt wurde. Das ist zum Beispiel auch die Karte, die für Kontoinhaber von Basiskonten, also Leute, die kein regelmäßiges Einkommen haben, dass die trotzdem eine Kreditkarte bekommen, damit sie zum Beispiel Online-Shopping machen, die sind auf die Prepaid-Kreditkarte angewiesen. Genauso wie Kinder, also Jugendliche, die vielleicht ins Ausland gehen für ein schulisches Jahr, auch die dürfen ja keine echte Kreditkarte bekommen, weil sie noch nicht 18 sind und Minderjährige dürfen eben keinen Kredit abschließen. Auch für die ist eine Prepaid-Kreditkarte, wo die Eltern vorher Geld einzahlen, wichtig. Und eigentlich dürfte es dort nicht sein, dass noch Geld nachträglich belastet wird.
Und insgesamt, wenn man jetzt von diesen spezielleren Fällen, sage ich mal, absieht, ist das was, wo Sie sagen würden, das ist was sehr Sinnvolles und Brauchbares, oder ist das eigentlich doch eine sehr teure Variante der Kreditkarte?
Also von teuer fällt mir da jetzt zu nichts ein. Wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern auch diese Prepaid-Kreditkarten werden von den Kartenemittenten unterschiedlich bepreist. Da muss man halt gucken, wie teuer die Karte ist. Das unterscheidet sich nicht zu normalen Kreditkarten.
Okay.
Aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts, was die Sache teuer machen könnte.
Okay, ich hatte mal gelesen, dass das teilweise relativ teure Varianten waren, aber dann hat sich das vielleicht auch inzwischen im Markt geregelt. Herr Meinert, die nächsten Fragen.
Ja, bei Verlust, da gibt es ja die allgemeine Sperrnummer. Da soll man so schnell wie möglich anrufen. Ist man dann damit auf der sicheren Seite? Und was ist, wenn diese allgemeine Sperrnummer aus Gründen, die sich nicht so ganz nachvollziehen lassen, ständig besetzt ist?
Herr Riechmann. Herr Riechmann, was sagen Sie dazu als Rechtsexperte, wenn die Kartensperrung nicht funktioniert?
Erstmal sollte man natürlich versuchen, die Karte zu sperren, das ist ganz richtig. Man sollte auch zum Beispiel daran denken, wenn man die Karte auf dem Handy hinterlegt hat, dass da auch seine Karte hinterlegt ist. Also nur wenn das Portemonnaie weg ist, die Karte sperren, hilft nicht mehr. Auch wenn das Handy weg ist, sollte man die Karte sperren lassen. Normalerweise ist es so, also dieser Sperrservice muss jederzeit erreichbar sein. Wenn das besetzt ist, würde ich es dokumentieren oder auch einfach bei der Hausbank versuchen. Auch die können einem dabei helfen als Umgehung jetzt sozusagen, wenn man diese Sperrhotline nicht erreicht. Das ist aber tatsächlich eher ein Ausnahmefall. Wie gesagt, aber über die Hausbank geht es zum Beispiel auch, manchmal sogar auch einfach übers Online-Banking.
Wunderbar, haben wir noch eine Frage?
Kann man die Bezahlfunktion, die ja auf den meisten Karten heute drauf ist und wo man bis zu einem gewissen Betrag auch ohne PIN bezahlen kann, kann man die abschalten lassen?
Das ist eine spannende Frage. Vielleicht kann Herr Linsenbart das beantworten. Das ist ja eine technische Frage. Kann man das abschalten tatsächlich?
Ich meine, es gibt einige Banken, die das anbieten, dass man am Geldautomaten die Kontaktlosfunktion deaktivieren kann. Das ist aber von Bank zu Bank unterschiedlich. Das sollte man bei seiner Bank erfragen. Wie gesagt, ich meine, es gibt einige Banken, die bieten das an, dass man dann zum Geldautomaten geht und dort die Kontaktlosfunktion deaktiviert.
Herr Riechmann nickt, das passt also. Die Erfahrung haben Sie auch.
Ja, es ist tatsächlich aber eine Ausnahme. Also wenn man das nicht möchte, dann, also sozusagen diese Kontaktlosfunktion, dann hilft am meisten wirklich so eine Schutzhülle, um dieses Funksignal zu blockieren.
Okay. Vielleicht noch eine Frage.
Ja, kurz, es gibt die Tendenz bei eBay und anderen, die Überweisungsfunktionen von Kunde zu Kunde auszuschalten und nur noch Zahlsysteme zu akzeptieren. Wird sich das fortsetzen oder wie kann man sich vielleicht auch dagegen wehren?
Ja, Herr Linsenbart, können Sie da vielleicht ganz kurz noch was zu sagen? Also wir haben noch so 30, 40 Sekunden.
Ja gut, ja, glaube ich schon, dass sich das fortsetzt. Es liefert natürlich einem auch eine gewisse Sicherheit. Man kann sich dagegen eigentlich nur wehren, indem man sagt, ich vertraue dem anderen und handle außerhalb des Marktplatzes.
Okay. Ja, unsere Sendezeit geht langsam zu Ende. Vielen Dank an meine Expertenrunde, an Rudolf Linsenbart vom IT-Finanzmagazin, an David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW und an Stefanie Palasch von der Stiftung Warentest. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich mit Fragen hier an der Sendung beteiligt haben. Und natürlich auch danke an meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche heißt das Thema hier bei uns im Marktplatz: Leckere Diva, Tomaten essen und selber anbauen. Kommenden Donnerstag der Marktplatz wieder hier, 8:08 bei uns im Deutschlandfunk. Dann mit meiner Kollegin Kerstin Ruskowski am Telefon. Und gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit meiner Kollegin Jule Reimer und der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ein Thema bei ihr: der Ausbau der Windenergie in Bayern. Was Bürgerinitiativen gegen Windkraft bewegt, wie sie agieren und wer sie mit welchen Argumenten versorgt, das erfahren Sie gleich hier bei Umwelt und Verbraucher. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.